Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer
aktuell. Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute haben wir im ersten Teil eine Diskussion darüber, warum die Agentur eigentlich Charles & Charlotte heißt, und ich werde gerügt, also es wird ein bisschen spicy im ersten Teil. Und im zweiten Teil haben wir die wundervolle Laura von der Icon League hier. Super, super spannendes Projekt, was die da auf die Beine gestellt haben. Also eigentlich ja wie eine Social Media Brand. Vielleicht ein kleiner Disclaimer. Wir sprechen nämlich gemeinsam über das Finale der Icon League. Und das hat, wenn ihr das Podcast zu hören bekommt, schon stattgefunden. Darauf beziehen wir uns, also dass ihr euch nicht wundert. Und damit würde ich sagen, ich entlasse euch in den ersten Teil. Viel Spaß.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal.
Du hast vergessen, unseren YouTube-Vlog hochzuladen.
Nein, der ist online gegangen, am Sonntag. Der geht jeden Sonntag live.
Da war eine kleine Pause und deswegen sind unsere Views jetzt sehr schlecht.
Meh. Ja, aber jetzt...
Ich bin gespannt, wie du das retten willst.
Ein kleiner Appell an unsere netten ZuschauerInnen. Guckt doch bitte unseren YouTube-Vlog. Wie heißen wir? Paulina und Pascal.
Ja, oder Pascal, genau. Paulina und Pascal, Ladies first.
Paulina und Pascal auf YouTube und wir laden jeden Sonntag einen neuen Vlog hoch. Ich zähle jetzt auf euch, dass wir da jetzt ganz viele Views auf den letzten zwei Vlogs bekommen. Danke.
Man muss sagen, wir hatten ja einen guten Run. Also dafür, dass der neu ist.
Guten,
ey, ohne Scheiß.
Wir hatten 1000 Views teilweise.
Ja, oder halt durchschnittlich. Ja, ich glaube durchschnittlich so 400, 500. Aber trotzdem, dafür, dass wir keine Reichweite
Take
haben
it,
auf YouTube. Genau, dass wir das echt stiefmütterlich hochladen und bewerben. Finde ich das,
wir bewerben es gar nicht.
Wir bewerben es gar nicht. Also wir machen mal irgendwie alle 100 Jahre
eine Instagram-Story.
Ja, sonst posten wir posten noch nicht mal auf LinkedIn. Das ist auch krass.
Wir müssen da jetzt besser drin werden.
Genau, aber das finde ich gut. Und ganz was mir einfällt, witzige Story. Wir haben noch nie erzählt, dass wir eigentlich die Agentur mal überlegt hatten, ob wir sie Charlotte und Charles nennen.
Stimmt.
Weil wir wollten ja bewusst damals ein Zeichen setzen und nicht den Mann nach vorne, sondern die Frau, den männlichen Namen, sondern den weiblichen Namen, Vornamen. Ja. Aber wir haben es ganz lange diskutiert. Und es klang
und
einfach
es
nicht so geil. Es war nicht
scheiße,
so harmonisch.
Ja.
Aber bei Paulina und Pascal haben wir es hinbekommen.
Paulina und Pascal? Ist Pascal
besser.
Und Paulina? Paulina und Pascal.
Aber da finde ich, float es auch besser. Ich kann nicht erklären, warum. Paulina und Pascal klingt besser als Pascal und Paulina.
Ja, aber Charlotte und Charles,
Charlotte
hätte man sich
Charles
da vielleicht auch dran gewöhnen können. Ich weiß es nicht, aber ich finde auch von der, wie nennt man das nochmal? Synetik? Wie heißt das denn nochmal? Fuck.
Onomatopoesie? Klang.
Nein. Also von der Sinfonetik und von der Onomatopoesie.
Leute, wir arbeiten in der Kommunikationsbranche, wir wissen, wie der Shit läuft.
Wie man merkt, klingt Charlotte und Charles nicht so geil.
Nee, finde ich auch nicht.
Deswegen glücklich, dass wir wollten auch mal die Agentur Arrow 404 und About Blank und so nennen. Weißt du noch?
Stimmt, ja.
Wir haben sie ja Charles und Charlotte genannt. Das haben wir noch nie erzählt.
Haben wir nicht erzählt? Komm, wir erzählen das mal.
Warum heißt die Agentur eigentlich Charles & Charlotte?
Wow, Sales Pitch. Wir haben das ja damals, wo fange ich denn an? Also als wir das damals gelauncht haben, wussten wir noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Also wir wussten, wir wollten was mit Social Media machen.
Ja.
Und wir wussten, wir wollten viel verändern, was in der alten Welt nicht gut war.
Und deswegen haben wir uns geguckt, wie heißt denn die alte Welt? Und die alte Welt heißt halt Wine & Kennedy.
Genau.
Charles & Friends.
Jung von Matt.
Jung von Matt. Sind immer alte weiße Männer.
Ganz genau.
Und deren Namen.
Ganz genau. Ja, dann, DBDO, DDB sind ja auch alles Abkürzungen
von. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen uns darüber lustig und nehmen auch zwei alte Namen, altertümliche Namen, aber machen es halt eine Frau davon und wollten halt, ne, also halt nicht unsere Namen nehmen.
Ja.
Und dann hatten wir erst, weißt du noch, was wir als erstes hatten?
Wilhelm und Wilhelmine, was ich auch noch immer ultra, ultra geil finde als Name, weil der so weird ist.
Aber damals wussten wir noch nicht, wo die Reise hingeht. Und wir hatten halt eine Partnerin, weißt du noch, mit der hatten wir das erste Gespräch, so eine Goldschmiedin in Barcelona. Und wir waren so, Wilhelm und Wilhelmine.
Im Moment, du hast ja in Barcelona gelebt und ich habe in Stockholm gelebt.
Stimmt,
es hätte ja auch sein können, dass die Agentur...
Deswegen waren wir Mr. und Mrs. Worldwide.
Genau. Gut, dass wir nicht in Dubai gelandet sind. Das wäre richtig cringe gewesen. Ja, also deswegen haben wir versucht, einen internationalen Namen zu finden, der in allen Sprachräumen funktioniert, in allen Kulturen.
Und Wilhelm und Wilhelmine funktioniert aber nicht so gut auf Englisch.
Ja.
Und deswegen sind wir bei Charles und Charlotte hängen geblieben. Und dann hatten wir Charles und Charlotte...
War da nie so richtig happy
mit,
ne?
Und dann haben wir damals auch alle unsere Freunde, damaligen Partner, also die ersten KundInnen, die wir hatten, in eine Facebook-Gruppe eingeladen und haben die dann abstimmen lassen.
Ja.
Und da war halt Error 404, About Blank, was hatten wir noch? Wir hatten so richtig abgespaced
so richtig Internet-Kulturnamen.
Ja. Agentur für Internet und so.
Stimmt.
Und dann haben wir alle voten lassen und dann haben aber alle für Charles and Charlotte gevotet. Es war öffentliches Voting und dann now we're stuck with it.
Das Problem
und
bei Crowdsourcing.
Ist ein richtig guter Conversation Starter.
Ja, genau, das ist richtig gut. Und ich finde es auch im Nachhinein, es passt halt ultra zu unserer Philosophie. Weil ich finde, es hat immer noch eine Menschlichkeit da drin. Charles und Charlotte sind auch zwei Personen, auch wenn sie fiktiv sind. Es ist nicht so abstrakt wie Error 404. Und auf der anderen Seite rückt es aber auch nicht als uns, rückt es uns nicht als Gründer und Gründerin ins Zentrum.
Weißt du, was richtig witzig wäre?
Ja.
Wir haben doch mal bei Liebel, Pascal und ich haben uns im Studium kennengelernt. Ich war nie da, er war immer da. Ich habe trotzdem bessere Noten geschrieben als er.
Sagst du mal so, stimmt einfach gar nicht.
Ich glaube schon.
Ja, du glaubst es aber, das stimmt einfach gar nicht.
Nee,
komm. Also,
wollen wir dann die Zeugnisse vergleichen nächstes Mal?
Ja, wir bringen nächstes Mal die Zeugnisse mit und dann werden wir endlich mal diesen Mythos hier.
Du warst schon ein krasses Teacher's Pet.
Was hat das damit zu tun? Mir hat das einfach Spaß gemacht.
Jetzt wird's spicy.
Ja, das ist total lächerlich.
Ah.
Also ich muss sagen, mir hat dieses Studium extrem viel Spaß gemacht.
Mir
ich habe da sehr viel rausgezogen.
Mir auch.
Ja, und warum ist das denn negativ, wenn ich Bock drauf habe, geile Sachen zu lernen?
Ärger dich.
Guck mal, die ganze
Lebensprofi.
Ja, ich glaube total. Ja, ich reg mich auf.
Wir hatten einen Professor, der hieß Liebe und der hat doch irgendeinen so Business Case vorgestellt, wo dann. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, weil ich nie da war. Aber What Would Carrie Do? Wo die dann irgendwie so eine Figur hatten im Unternehmen und immer, wenn sie sich nicht sicher waren, war es so What Would Carrie Do?
Ja.
Wäre es nicht witzig, würden wir Charlotte so als kreative Galionsfigur bei uns inszenieren und Charles so als den Business-Dude?
Das kannst du sogar mit KI, mit der AI
mit Agents
machen.
Genau.
Stimmt.
Und dann halt, wenn du Kreativfragen hast oder wenn du halt in der Beratung oder so oder im Business-Kontext Fragen hast,
das ist cool.
Dann kannst du die auch gegeneinander argumentieren lassen.
Ah.
Weißt du, da kannst du sagen, hey, wir sind schon 20% im Overspend, aber wir sind gar nicht happy mit dem Output, was sollen wir machen?
Das ist eine tolle Idee, ja. Okay, ja.
Ja, let's go.
Let's go back to work. I like. Ja, ist eine richtig gute Idee.
Alles klar, ich würde sagen, auf geht's in den zweiten Teil, oder?
Ja, viel Spaß.
Viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Laura Beck, Business und Marketing bei der Icon League. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich hier zu sein. Hi.
Boah, ich freue mich auch richtig, dass du da bist, vor allem, weil wir so ein spannendes Thema haben, was so durch die Decke geht aktuell. Und das ist ja genau unser Ziel, mit spannenden Leuten über die Sachen zu sprechen, die die Branche prägen. Von daher, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr guter Austausch. Für alle, die dich nicht kennen, gib doch mal einen kurzen Abriss. Wer bist du und was machst du bei der Icon League?
Ja, hallo. Laura Beck ist mein Name. Ich bin Director Business und Marketing bei der Icon League und bin auf der einen Seite dafür verantwortlich, dass wir das Businessmodell hinter dieser Liga bauen. Also vor allen Dingen Sponsoring-Partnerschaften abschließen und eben die Marken mit dieser Creator-Welt, die wir da kreieren, verbinden. Und auf der anderen Seite bin ich dafür verantwortlich, unsere Marke auszubauen und zu entwickeln. Und eben in die Köpfe der Menschen zu bringen und klar zu verankern und so zu etablieren, dass wir ja hoffentlich da sind, um zu bleiben.
Sehr gut. Ich finde, das ist der richtige Anspruch auf jeden Fall. Icon League haben bestimmt schon ein paar Leute gehört, aber wir haben im Vorgespräch ein bisschen diskutiert, dass wir da reintauchen müssen, das einmal komplett aufbohren. Was ist die Icon League? Was macht ihr? Wo kommt ihr her?
Also ich glaube, wo man mal anfangen müsste, ist sozusagen die Zielgruppe, die wir da ansprechen, weil die ist halt super, super jung. Und dementsprechend, also als ich damals zur Icon League gekommen bin vor 5 Monaten und in meinem Umfeld erzählt habe, wo ich hingehe, haben ganz viele Leute gesagt, was machst du, wo gehst du hin, was ist das? Also ich musste das auch da echt, einmal erklären, weil die Zielgruppe, die wir ansprechen, ist zwischen 13 und 24. Also so 60% unserer Zielgruppe ist echt super, super jung und mega männlich und vor allen Dingen auf der Plattform Twitch aktiv. Und damit hast du halt schon total viele Leute irgendwie verloren, die, sag ich so mal, Boomer oder Millennial Generation sind und sich eher so auf Instagram oder in Podcasts oder im Fernsehen oder sowas bewegen und halt eher so diese Medienlandschaft kennen. Und dementsprechend ist da immer so ein bisschen, ja, Erklärung nötig. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, also wir sind eine Sportliga. Das heißt, wir spielen Fußball und das auch mit einem hohen sportlichen Anspruch. Diese Liga wird medial komplett auf Twitch ausgetragen, seit dieser Saison auch auf Sport 1, aber ich würde mal sagen, so das Haupt, die Hauptzielgruppe oder das Hauptprodukt findet wirklich auf Twitch statt und es ist ein Social-First-Produkt. Das heißt, alles, was wir machen, alle Geschichten, die wir erzählen, erzählen wir über die Social-Media-Plattformen, sodass du dann über diese Social-Clips, die auch echt eine hohe Reichweite haben, wiederum auf dieses Kernprodukt auf Twitch überführst. Und da ist dann der Stream von so einem Spieltag 6 Stunden lang.
6 Stunden geht ein Spiel?
Gehen alle Spiele eines Spieltags. Also wir haben pro Spieltag 7 Spiele, weil wir insgesamt 14 Mannschaften haben und die alle im rollierenden System innerhalb eines Wettbewerbs gegeneinander antreten.
Wow.
Ja.
Und spielen die an einem Ort oder sind die an unterschiedlichen Orten?
Nee, die kommen dann immer alle einmal in der Woche während der Saison. Manchmal auch 2-mal die Woche, manchmal auch 3-mal die Woche. Also wir hatten auch jetzt Wochen, wo wir wirklich 3 Spieltage ausgetragen haben, kommen die zusammen. Wir hatten die ersten 2 Seasons einen Spielort in Düsseldorf, wo wir immer gespielt haben und haben jetzt uns in der 3. Season überlegt, dass wir eine Tour machen und durch ganz Deutschland plus Österreich touren. Das heißt, wir sind alle, also deswegen, ich habe auch ein bisschen Augenringe, weil wir sind jetzt kurz vor Ende der Season und wir waren, ich glaube, in 7 verschiedenen Städten. Viel auch weiterhin in Düsseldorf, das war so ein bisschen unsere Homebase, aber ja, wir sind halt getourt mit Aufbau, Abbau, Aufbautagen, komplett der Logistik dahinter, LKWs, die von A nach B fahren. Das war schon echt nochmal ein zusätzlicher Aufwand, aber wir wollten halt unbedingt einmal diese Tour machen, um auch dahin zu kommen, wo halt die Fans sind. Wir spielen halt auch immer vor Publikum, also so in den kleinsten Hallen sind es so 2000 Leute, in den größeren Hallen bis zu 8000 Leute. Und ja, ist natürlich auch für die Markenbekanntheit total cool, wenn du so ein bisschen die verschiedenen Leute abholen kannst. Ostdeutschland, Westdeutschland, Süddeutschland und da halt zu den Leuten gehst.
Norddeutschland.
Ja, auch.
Muss ich als Nordlicht sagen.
Als
ja, wir waren in Hamburg. Wir waren in Hamburg und in Bremen.
Okay, sehr gut, dann bin ich beruhigt. Ich habe so viele Fragen, wer spielt denn da?
Da spielen Fußballspieler. Also das sind meistens Regional- oder Bezirksligaspieler. Die das entweder parallel machen zu ihren eigentlichen fußballerischen Tätigkeiten oder zum Teil auch komplett sich entschieden haben, nur noch bei uns in der Liga zu spielen. Aber das sind semiprofessionelle Fußballspieler, die auch wirklich, du brauchst ein bisschen andere Skills, sag ich mal, um bei uns auf dem Platz spielen zu können, als jetzt auf so einem großen Feld. Das ist schon nochmal, also Kleinfeldfußball ist da schon nochmal ein bisschen was anderes als so ja, normales Fußball auf einem größeren Platz. Aber grundsätzlich haben die alle, ja, sehr viele schon in ihre sportliche Karriere investiert und sehen uns auch zum Teil durchaus als Möglichkeit, dann vielleicht nochmal irgendwo entdeckt zu werden oder bekannter zu werden.
Für alle, die nicht wissen, was die Icon League ist, ich meine natürlich die anderen und nicht mich, was macht euch denn anders von normalem Fußball? Also ich frage so blöd, weil ich meine, Fußball gibt es seit wie vielen Jahrzehnten? Und jetzt seid ihr auf einmal da und es ist irgendwie eine Innovation aus diesem Produkt heraus. Dass ich kann das gar nicht glauben, dass so ein Traditionssport irgendwie da auf einmal jetzt eine neue Variante bekommt. Kannst du einmal so, du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, oder ich habe rausgehört, es ist Kleinfeldfußball, es ist Hallenfußball, es sind eben semiprofessionelle SpielerInnen. Nee, Spieler. Was sind noch so Themen, die ihr anders macht?
Also erstmal ist ja eigentlich Hallenfußball bzw. Kleinfeldfußball der Fußball des Fußballs, weil ich weiß nicht, ob du mal Fußball gespielt hast früher, Pascal, oder ob du immer noch spielst oder
ich
so.
Ich bin aber unfassbar schlecht im Fußball gewesen.
Ich auch.
Handball.
Hab da Handball gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es das besser ist.
Ja, also ich komme auch nicht ursprünglich aus dem Fußball, um mich damals zu outen, aber ich glaube, so jeder, der selbst mal Fußball gespielt hat als Hobby oder so, der hat ja im Endeffekt, also nicht immer in der Halle gespielt, aber doch immer auf dem kleinen Feld. Und dementsprechend ist das eigentlich, ne, also wir brechen da irgendwie mit keiner Tradition, sage ich mal. Das ist halt einfach nur medial bisher nicht so bekannt gewesen. Und es gab nicht oder nicht so medial bekannte Turniere, wie sie jetzt vielleicht entstanden sind in den letzten 2 Jahren. Aber ansonsten ist es eigentlich was so schon immer existiert hat, nur gerade so ein bisschen auf eine andere Bühne gehoben wird, würde ich mal sagen. Und der Unterschied ist, dass wir eben auf einem sehr viel kleineren Feld spielen. Bei uns gibt es die Bande, die mit inbegriffen ist im Spiel. Also du kannst den Ball nicht rausschießen, außer er geht über die Bande ins Publikum zum Beispiel oder so. Ansonsten ist die Bande einfach mit inkludiert im Spiel. Es gibt kein Abseits. Und dann kommt hinzu, dass wir noch so ein paar extra Regeln haben, also sogenannte Rule Breaker. Hm. Die können innerhalb eines Spiels gedrückt werden von den jeweiligen Teams. Und da gibt es dann verschiedene, die zur Auswahl stehen. Und das ist so ein bisschen gamifiziert. Also du kannst dann halt zum Beispiel, hast du einen Rule Breaker, wie jedes Tor, was in einer gewissen Zeit geschossen wird, zählt doppelt oder so. Das heißt, da ändert sich einfach sehr schnell nochmal was am Spielstand. Und du kannst damit auch so ein Spiel nochmal komplett rumdrehen. Und es gibt ja auch mehrere Kleinfeldfußballligen, die sich da in letzter Zeit gegründet haben. Die haben dann alle so ein bisschen unterschiedliches Regelwerk zum Beispiel. Also wir haben 5 Personen auf dem Platz pro Team, die anderen haben 6 oder 7 auf dem Platz. Ne? Bei manchen gibt es Absatz, bei manchen gibt es keinen Absatz. Also das ist so ein bisschen, jeder hat sich da so das Regelwerk selbst gebaut. So wie man halt dachte oder denkt, dass das Spiel halt am dynamischsten und am interessantesten für die Zuschauer ist.
Hey, warte, stopp, Paulina. Was habt ihr noch für Rule Breakers? Das ist ja cool. Also es gibt einmal Tor zählt doppelt in kurzer Zeit. Also dann sagt eine Mannschaft, hey, ich möchte jetzt gerne diese Regel nutzen und dann wird die aktiviert und dann läuft eine Minute lang Zeit und wenn dann Tor fällt, zählt es doppelt.
Genau. Das ist ja witzig. Dann haben wir zum Beispiel 5-Shot. Das heißt, da liegen 5 Bälle an verschiedenen Positionen auf dem Feld, also festgelegte Positionen. Und das ist im Endeffekt wie so Elfmeterschießen, nur halt ein bisschen in anders. Und du kannst sozusagen jeden dieser 5 Bälle in ein Tor verwandeln. Und dann kommt es halt eben darauf an, wie gut der Torwart halten kann.
Was?
Und wie, also bist dann halt ein bisschen weiter weg, danach bist du ein bisschen näher dran. So ist halt die Schwierigkeitsstufe ist halt unterschiedlich.
Okay, das ist ja cool. Geil, ja.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen, weil du dich so vorgedrängelt hast.
Alles Gute kommt wieder. Okay, aber ich versuche nochmal so ein bisschen diese Kernzutaten zu verstehen. Mhm. Also du meintest gerade, Gamification ist ja ein großer Treiber.
Ja.
Dadurch wird das Spiel wahrscheinlich auch schneller, dynamischer und es wird unterhaltsamer vermutlich. Ne?
Ja. Genau, das wollte ich auch sagen. Also als Einschub kurz, was ja voll geil ist, weil Classic Fußball
boring sein soll, ne?
Kann richtig spannend sein.
Ja.
Aber halt auch spannend. Aber manchmal halt auch nicht.
Ja, und jetzt kommt nämlich ist nochmal aus der Zielgruppe herausgedacht, weil du meintest, ich versuche gerade das nochmal alles einzuordnen. Also ihr adressiert eine sehr junge Zielgruppe. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, die haben eine hohe Affinität für Dopaminkicks. Die haben wahrscheinlich eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, sind viel auf Livestreaming-Plattformen, wo, man muss ja auch sagen, da schon die Watchtimes insane sind. Also ich habe jetzt keine Zahlen für Twitch, aber ich glaube, teilweise hängen die Leute dann average 6 Stunden ab in irgendwelchen Streams oder
bei
so.
Bei uns 42 Minuten, glaube ich.
Ja, das ist krass, muss man überlegen. Ne? Und wir reden auf Social die ganze Zeit davon, dass wir einen Hook brauchen, um die Leute 3 Sekunden lang an ein Video zu binden. Und da hängen die Leute 42 Minuten ab in einem Stream. Das ist Wahnsinn. So, und da kommt ihr heraus und sagt, ihr baut jetzt ein neues, wie soll ich sagen, Entertainment, gamifiziertes Entertainment-Format, was ein bekanntes Modell Fußball so interpretiert, dass es noch schneller, dynamischer ist, um diesen Aufmerksamkeits- und Unterhaltungsdrang zu bedienen. Ist das so das Konzept, wo ihr herkommt, oder?
Ja, genau. Also, um es vielleicht nochmal ein bisschen anders zu fassen, und das macht uns auch so ein bisschen, also das ist, würde ich sagen, so auch die Abgrenzung zu anderen Ligen für uns.
Mhm.
Wir sind halt entstanden aus 3 verschiedenen Agenturen, die sich zusammengetan haben als Gesellschafter dieser Liga. Das ist einmal eine Sportagentur, also Sportlermanagement, einmal Creator Management und einmal Artist Management.
Mhm.
Und jeweils, würde ich sagen, top-notch ihrer Branche, ja. Also Sports 360 ist die Sportagentur dahinter, wie man sich vielleicht schon denken kann. Die haben Nagelsmann unter Vertrag, eben auch Toni Kroos unter Vertrag, der ja bei uns auch Mitgründer der Liga dann geworden ist. Dann Rabona mit Elias Nerlis und anderen Streamern. Elias ist Nummer 1 Twitch-Streamer Deutschlands, hat gerade auch nochmal eine Auszeichnung bekommen, weil der in den letzten Wochen auf Platz 2 weltweit war, was gestreamte Stunden anging. Also absolut crazy.
Was macht ihr für Content auf Twitch?
Der ist groß geworden mit FIFA.
Ja.
Also kommt auch so
macht
aus dem
Fußball.
Also
E-Sports
FIFA. Und mittlerweile hat er sich dann natürlich auch weiterentwickelt und macht auch andere Sachen.
Okay.
Gaming, Challenges. Also da ist ja ein komplett eigenes Ökosystem entstanden, auch mit eigenen Produktionen. Ne? Also das, was jetzt mit der Icon League passiert, ist ja im Endeffekt erst die Kirsche auf der Sahnehaube von allem, was diese Twitch-Creator in den letzten Jahren für Formate für sich selbst entwickelt haben, sei das irgendwie 24-Stunden-Livestreams oder Winter-Games, Summer-Games, Boxkämpfe, da ist ja alles Mögliche entstanden. Genau, so, wo war ich jetzt? Die dritte ist eben Artist Management mit Deutschrap-Fokus. Also zum Beispiel Bowser oder Luciano oder so. Und und dadurch hast du halt diesen super krassen Sportfokus durch wirklich halt jemand, Sports 360 ist halt super krass vernetzt, international. Die machen auch ganz viele Transfers, ne? Voltemade-Transfer und so. Hast damit so ein super gutes Konglomerat gefunden aus halt drei Welten, die da halt zusammenkommen und die halt diese kulturelle Relevanz, auch gerade durch diese Artists, das ist halt auch nicht zu unterschätzen, ne? Also das ist halt auch der Coolness-Faktor, der da nochmal mit reinkommt. Deutschrap ist ja auch in dieser Zielgruppe super, super beliebt mit dem Sport und dann eben halt den Creatoren, zu denen die Zielgruppe eine mega enge Bindung hat. Das ist auch echt immer was anderes, ob du Creator auf TikTok oder Instagram bist oder ob du Creator auf Twitch bist, weil auf Twitch du als Creator einfach 6 bis 8 Stunden fast täglich streamst und dementsprechend deine Community mit dir so eng verwachsen ist, dass die, also das, ja, die sind halt komplett mit dir aufgewachsen, ne, wenn du auf Twitch Creator bist, und das ist total krass. Also es ist echt crazy auch zu sehen, wie diese jungen Menschen da scharenweise zu uns strömen, um eben mal ihr Talent live zu erleben und ein Foto mit der Person zu bekommen zum Beispiel.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Bindung da unfassbar stark ist. Und die, aber was für eine Rolle spielen die in den, also diese ganzen Artists, Creator, Profifußballer wie Toni Kroos, was spielen die für eine Rolle? Spielen die da mit oder sind die dann da mal Zuschauer? Wie kommen die rein in das Produkt?
Ja, also Elias Nährlich und Toni Kroos haben beide die Liga mitgegründet. Ja. Das heißt, sie sind sehr stark involviert. Toni hat zum Beispiel auch gerade vor 2 oder 3 Spieltagen selbst mitgespielt.
Ernsthaft?
Mhm, ja. Also aber das macht er dann als Wildcard sozusagen.
Das ist witzig.
Da hat jedes Team während der Saison die Möglichkeit, eine Wildcard zu ernennen und sozusagen auf auch dann Profifußballer Nani oder Marcelo oder so zurückzugreifen. Karaschmer war auch schon da, und die mitspielen zu lassen. Was natürlich auch einfach mega cool ist, die dann halt da irgendwie spielen zu sehen oder auch für die Teams super cool ist. Also ist ja auch voll der Traum, von Toni Kroos einen Pass anzunehmen oder so. Also
geil,
der spielt ab und zu auch mal mit. Ansonsten kommentiert der die Spiele natürlich auch mit und ist auch so involviert. Elias auch super, super stark involviert. Er ist jeden Spieltag da. Der moderiert auch Teile des Events. Der kommentiert ganz, ganz, ganz viel und bringt sich da echt super, super stark ein. Und die anderen, die sind in Teamhead-Funktionen aktiv. Also wir haben für jedes Team 2 Teamheads, die das Team so ein bisschen führen und auch steuern, zusammen mit Teammanagern. Und das ist jeweils eigentlich in den meisten Fällen eine Mischung aus in einem sportlichen Part, also einem Fußballspieler, einem Profifußballspieler oder Ex-Profifußballspieler. Fabian Reese ist zum Beispiel bei uns Teamhead. Und jemanden, der entweder aus der Creator-Szene oder aus der Artist oder als Artist fungiert. Zum Beispiel Fabian Reese hat als Counterpart Chiago. Also die bilden ein Team.
Bekommen die dann Geld dafür?
Wir arbeiten mit Franchise-Systemen. Das heißt, jedes Team ist ein Franchise und muss selbst sich sozusagen, also ist ein wirtschaftlich funktionierendes, agierendes Unternehmen. Und die Team-Heads oder die Personen, die eben dann auch zum Teil investiert sind in den Teams, das haben wir mittlerweile auch, Investoren in die Teams, die bilden daraus eben ihre eigenen Business Cases und haben halt sämtliche Möglichkeiten, die Teams zu vermarkten, daraus eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln und das dann so für sich sozusagen zu einem, ja, ich sag mal, finanziell attraktiven Modell zu machen.
Crazy.
Okay, Wahnsinn. Okay, dann reframe ich meine Anfangsanalyse nochmal ein bisschen, weil im Endeffekt, ihr baut dann ja aus der Creator Economy heraus ein digitales Sportsprodukt.
Ja.
Oder? Also das ist ja, wenn ihr aus den unterschiedlichen Communities, im Endeffekt ein Chiago, Luciano, Toni Kroos, der Elias heißt er, ne? Elias. Das sind ja die Leute, die Fandom um sich herum bauen. Und ihr bringt das alles zusammen in einem unterhaltsamen, dynamisch gamifizierten Fußballkonzept.
Ja.
Spannend.
Also ich glaube, was ich auch so spannend daran fand, weshalb ich auch das super, super spannend fand, als sich diese Möglichkeit aufgetan hat, da reinzugehen. Die Creator Economy ist ja für mich, so wie ich sie momentan sehe und analysiere, immer noch bestehend aus ganz, ganz vielen kleinen Einzelteilen. Also es ist so ein Flickenteppich manchmal auch und so ein bisschen so ein Puzzle und dann hier passt was zusammen, da passt was nicht zusammen und so. Aber im Endeffekt ist es ja ein Ökosystem, was halt gerade wächst, aber was noch aus sehr, sehr vielen kleineren agierenden Personen auch besteht. Ja. Also da, ich meine nicht, dass die Personen klein sind, aber sozusagen die Unternehmen drumherum. Ne? Also es gibt natürlich super große Creator, die mega, mega viel Einfluss auf diese Branche haben, aber selbst deren ihre Managements haben meistens nicht mehr als 10, 15 Mitarbeitende. Und das ist dann eben Fokus auf, ne, Creator-Management zum Beispiel. Aber dass du halt aus dieser Creator-Branche oder aus der Creator-Economy neue Medienprodukte entwickelst, das ist, glaube ich, gerade so erst am Anfang. Und dafür sind wir, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel und auch irgendwie so ein bisschen natürlich auch so ein Labor, ne? Also ich glaube, wir lernen auch da gerade super viel selbst, alle, die da arbeiten, wie sowas funktionieren kann oder worauf man achten muss, wie man auch mit den Creatoren zusammenarbeiten muss, damit es eben auch da ein Win-Win für alle ist und da irgendwie alle Lust und Freude an der Sache haben und da jeder motiviert hingeht. Und deswegen, also ne, auch das ist so ein Grund, so wir wollen halt, dass das eine Co-Creation ist, sage ich mal, und nicht so dieses klassische, wir machen jetzt hier einen Vertrag und du kriegst jetzt hier Geld und dann musst du so und so viel Leistung erbringen und so oft kommen. Und wenn du dann den einen Post nicht gemacht hast, dann stehen wir dir auf den Füßen und sagen, kannst du mal bitte noch tun. So soll es eben halt gerade nicht sein.
Kurze Anschlussfrage, weil dieses Thema Creator-Produkte gibt es ja schon länger. Und ich habe das Gefühl, dass wir es in Deutschland irgendwie nicht so richtig hinkriegen. Es war, gab den riesen Hype mit Brattee und Dirty und ich glaube, jeder Hans und Franz hatte eine Pizza. Knossi hatte irgendwie gefühlt 45 davon. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen over ist es wahrscheinlich nicht in so bei so Nischen-CreatorInnen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir es in Deutschland selten schaffen, im Gegensatz zu den USA, diese Marken loszulösen von den CreatorInnen. Und eben, ne, also ich glaube, Hailey Bieber und Rode ist ein mega gutes Beispiel. Hier Susan Yara und Naturium. Also, dass wirklich dann eigenständige große Brands entstehen, die unabhängig von den CreatorInnen funktionieren. Wie siehst du das bei euch? Also, weil ihr seid ja auch abhängig von den CreatorInnen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das ist eine totale Herausforderung, ne? Also das ist schon ja auch der Anspruch, den wir haben. Deswegen haben wir auch zum Beispiel seit ein paar Monaten auch Investoren mit drin, beziehungsweise die hatten wir schon von Anfang an, aber jetzt mit HV auch nochmal wirklich einen großen internationalen Investor, weil natürlich der Anspruch eben ist, das ist, also ich habe so das Gefühl, diese Produkte, von denen du gerade gesprochen hast, das sind halt ganz oft so One-Offs, die gibt's dann für eine gewisse Zeit oder die leben, also ja, aber das wird halt nicht größer, ne? Sondern du hast dann irgendwie vielleicht eine Brand-Collab oder du hast irgendwie ein White-Label-Produkt, was dann halt irgendwie gebrandet wird mit dem Creator dahinter als Marketing-Power, aber es entwickelt sich irgendwie nicht so richtig weiter. Und ich glaube, das ist gerade so, ja, genau der Punkt, an dem wir halt stehen, wo wir halt gesagt haben, wir würden es irgendwie gerne schaffen wollen, so. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, total klar, dass wir auch natürlich gewisse Abhängigkeiten haben. Und wenn du da zwei so große Personal Brands, wie wir sie haben, auch mit in der Gesellschafterrunde sitzen hast, natürlich haben die da einen Einfluss. Und natürlich sind wir auch von den Zielgruppen zum Beispiel auch mit abhängig, die sie mitbringen. So. Ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, das auf vielen Schultern zu verteilen und dafür zu sorgen, dass du halt immer wieder Momente schaffst, die auch unabhängig von den einzelnen agierenden Personen funktionieren. Ne? Also, dass man sich halt überlegt, so was ist dann irgendwie für die Zielgruppe noch spannend oder was könnten zusätzliche Zielgruppen sein, die so eine gewisse Überschneidung mit der Bubble haben, die man damit reinbringen kann oder so. Ich habe gerade eben Pascal erzählt, dass wir super gerne Arnold Schwarzenegger bei unserem Finale vor Ort hätten in Wien. Das ist halt so eine komplett crazy Idee, ne? Und das kann man auch sagen, so Arnold Schwarzenegger hat vielleicht mit der Zielgruppe erstmal gar nicht so viel zu tun, aber es ist natürlich für uns als Produkt total wichtig, auch solche Momente, solche Aha-Momente vielleicht auch für andere Zielgruppen zu schaffen, um eben breiter zu werden und eben nicht diese komplette Zielgruppenüberschneidung mit einzelnen Personen zu haben.
Also eigentlich versucht ihr euch Stück für Stück von euren Big Faces unabhängig, also zu emanzipieren quasi. Nicht die auf der Strecke zu lassen, ist jetzt vielleicht sehr hart ausgedrückt, ne? Aber nicht eben davon so abhängig zu sein, sondern zu schauen, hey, was sind noch Themen, die wir als Marke spielen können, die eben die Community von den zwei auch interessiert. Oder eben andere Zielgruppen noch zu aktivieren, oder?
Ja, ja, es ist so ein super das ist so ein bisschen, ne, so ein Balanceakt, sage ich mal, weil du wirst natürlich auch die Marke nicht verwässern dahingehend, ne, sondern hast ja schon, also so unsere Community, die wir aktuell gerade haben, ist absolut Kern allem von dem, was wir tun. Und alle, also auch wenn wir jetzt über zum Beispiel Sponsoren sprechen und wie wir Marken integrieren können und so, es muss halt immer mega nativ passieren, sodass halt diese Community da nicht verschreckt wird. Und das ist auch wirklich was, wo wir mega viel drüber intern diskutieren. So, was ist jetzt irgendwie was, was noch zu der Community passt und wo wir trotzdem neue Menschen mit erreichen können und wo nicht die Personen, die wir schon haben, sich irgendwie denken, so, was passiert hier gerade mit meinem Produkt, ja, und wieso ist das irgendwie nicht mehr so, wie ich hier mit meinem Creator bisher aufgewachsen oder durchs Leben gegangen bin, wieso fühlt sich das jetzt plötzlich anders an? Das ist, glaube ich, super, super schwer und es dauert auch einfach, glaube ich, ein bisschen, bis sich dann sowas gut etabliert hat und dann macht man auch mal vielleicht einen Fehlgriff oder tritt mal einen Schritt zur Seite und ist dann ein bisschen zu weit und muss dann wieder nachjustieren. Ich glaube, das ist echt so eine Entwicklung, die mit der Zeit kommt und wo man einfach auch sehr gut hinhören muss. Also wir haben auch wirklich zum Beispiel bei uns Experten, die so tief in der Zielgruppe selbst drin sind, wo auch ich echt gelernt habe, in der Zeit, in der ich jetzt da bin, da einfach sehr genau hinzuhören. Also wenn die Personen sagen, das wird nicht funktionieren, das fühlt sich doof an, ich kann dir jetzt schon sagen, das wird Backlash geben in der Community, dann die haben dann halt auch recht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde das sowieso, das müssten alle Marken, also es ist ja oft so, ich glaube, in jeder Markenstrategie steht mittlerweile irgendwie das Wort Community. Viele verstehen da drunter, okay, man macht mal irgendwie eine Kampagne. Ich glaube, es braucht immer eine Längerfristigkeit da drin. Es braucht aber auch ein ernst genommenes Commitment. Also es kann nicht sein, dass man Kommunikation macht. Man braucht Leute aus der Community, man muss mit Leuten von der Community dazu sprechen. Und ich finde, generell sollten Marken eigentlich so einen Community Council haben, wo man mit wirklich Leuten, die tief drin sind, spricht, hey, macht das gerade Sinn? Was denkt ihr? Was wünscht ihr? Was wünscht ihr euch? Wie können wir euch supporten? Von daher bin ich da total bei dir. Ja. Du hast auch noch eine Frage, ne? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen eine Runde? Okay, schnell. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Thema Community.
Ich hatte Papier, Pascal hatte Schere.
Ja, genau. Thema Community. Wie habt ihr, also wir haben viel drüber gesprochen, aber wie habt ihr das jetzt definiert? Weil du meinst, ihr müsst verstehen, was die Community, also was für die Community gut ist und was nicht. Jetzt habt ihr ja Streaming, ihr habt ja Sport, ihr habt Deutschrap. Sind das jetzt drei Communities oder sagt ihr, der gemeinsame Nenner ist die Community, die sich für euer Medienprodukt interessiert? Also ja. Wie habt ihr das definiert? Weil ich finde das ultra schwer, Community runterzubrechen. Ja. Und woran macht ihr das fest? Wer ist das dann?
Also im Grunde genommen ist es schon eine Kern-Community, die wir haben, die eben diese drei Dinge miteinander verbindet. Okay. Ne? Und das ist im Endeffekt unser Sounding Board, sage ich mal. Also das ist auch das, ich habe halt einige Leute zum Beispiel bei mir im Team, die sind wirklich einiges jünger als ich. Die sind Anfang 20 zum Beispiel so und die sind halt genau, also das ist dann im Endeffekt die Community. Ne? Also wir haben bei uns zum Beispiel einen Social Media Manager oder auch jemand, der sich bei uns um Twitch kümmert, wo ich sagen würde, so, die sind halt eins zu eins ein Abbild dessen, was unsere Community ist. Das heißt, erstmal höre ich da rein und die haben dann eben sozusagen dann auch ihre Erfahrungswerte aus den Chats und aus den Kommentarspalten und Co., wo sie dann wiederum referieren können auf die größere Masse. So, das ist im Endeffekt das, wo wir uns mal als erstes mit drum kümmern. Und dann hast du natürlich ja dann eben auch wieder so Bubbles, die dann noch dazukommen. Ne? Also wir hatten gerade letzten Spieltag Echo Fresh bei uns, so, wo wir dann gesagt haben, so, boah, also irgendwie für unsere Core-Community 13 bis 24 jetzt vielleicht nicht so mega irrelevant, aber natürlich für ein bisschen ältere Personen total. Und der hat auch super, super gut funktioniert, ne? Und ist dann irgendwie auf Social total gut angekommen und das Team, was ihn eingeladen hat, hat dann auch viel mit ihm gemacht und so. Das ist aber nichts, wo wir jetzt sagen würden, so, wir würden aus unserer Core-Community heraus die Idee entwickeln, was mit dem zu machen. Aber ne, ähnlich wie dieses Arnold Schwarzenegger-Beispiel versuchen wir dann natürlich auch andere Zielgruppen mit anzuknüpfen. Und es gibt dann durchaus auch immer mal wieder Diskussionen. Also wir hatten auch schon Fälle, wo zum Beispiel der sportliche Part des Unternehmens, wo es dann eben auch ja, um so eine ganz klassische Fußball-Community geht, die dann eben einfach sportinteressiert ist und dementsprechend dann auch da den Fußballern sehr, sehr zugeneigt ist, so die einen ganz anderen Take mitbringen als eine Deutschrap-Community zum Beispiel. Ne? Das muss man manchmal auch so ein bisschen moderieren.
Ja.
Du hattest vorhin über das Thema Sponsoring gesprochen. Und zwar hast du gesagt, hey, wir passen eben total auf, welche Marken wir integrieren und wie wir sie integrieren. Kannst du das mal ausführen? Also welche Marken dürfen denn bei euch Sponsor werden und wie wird man denn dann integriert, sodass es nativ ist und sodass die Community das dann auch gut findet?
Ja, also grundsätzlich, Sponsor werden kann bei uns eigentlich fast jede Marke. Wir haben natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal so, unsere, was heißt ein Wertekompass, aber auch einfach so, weil wir sind halt ein Produkt, ja, wir sind halt ein Produkt für sehr junge Menschen, ne? Also kannst du dich so ein bisschen an den TikTok-Community-Guidelines orientieren, sag ich mal.
Geil.
Alles, was da verboten ist, ist bei uns also jetzt auch nicht unbedingt gerade was, wo wir sagen würden, da werben wir mit in der jungen Community, zumal wir ja auch da auch an die Plattformregeln von Twitch zum Beispiel gebunden sind, ne? Also da sind manche Dinge, die fallen einfach raus, auch weil die Plattform Twitch sie eben nicht erlaubt. So, und ich glaube, also gerade Alkohol oder sowas bei jungen Menschen hat das einfach nichts zu suchen, ne? Wir haben durchaus zum Beispiel auch eine 00, gerade eine Bierbrand mit 00, wo wir sagen so, okay, die sind jetzt Teamsponsor gerade geworden, so. Und ansonsten ist es wirklich total breit aufgestellt. Also sämtliche Branchen, die man sich so vorstellen kann, also sei es jetzt irgendwie Mobilfunktarif oder Automotive-Branche oder wir hatten die ersten zwei Seasons einen Deal mit Red Bull, der wurde dann abgelöst durch Coca-Cola. Wen haben wir noch so? Ganz coole Brand natürlich in dem Kontext ist Lego, mit dem wir zusammenarbeiten. Mhm. Mega schön, weil das natürlich diese Gamification und auch so dieses, so ich sag mal so wie spricht man das aus?
Adolescence?
Ich kann das auch nicht aussprechen.
Adolescence.
Es gab mal diese Netflix-Serie.
Okay. Paulina hat's.
Das, was Paulina sagt.
Also so dieses Erwachsenwerden, wo ja irgendwie unsere Zielgruppe auch noch so mittendrin steckt, die finden halt Lego auch immer noch mega cool und Lego hat dann irgendwie bei uns ein Maskottchen zum Beispiel. So jetzt nächste Woche Montag kommt der Coca-Cola Weihnachtstruck wahrscheinlich bei uns vorbei. Also das sind alles so Sachen, wo man halt die Brands super cool integrieren kann und wir versuchen das immer so nativ zu machen, dass halt eben, ich sag mal, für alle da irgendwie ein Gewinn dabei entsteht. Also dass wir nicht unsere Marke, sag ich mal, ein Stück weit unglaubwürdig machen, weil es eben zu werblich ist, dass die Brand trotzdem da irgendwie cool stattfinden kann und dass aber halt eben auch die Zuschauenden und auch die User zum Beispiel auf Social oder so halt immer noch das Gefühl haben, sie haben da was davon. Mhm. Ne? Also Coca-Cola zum Beispiel die haben gerade ein Gewinnspiel mit uns am Laufen für eine ultimative Icon-League-Experience in Wien beim Finale mit Meet and Greet und irgendwie Tickets.
Habe ich jetzt richtig Bock drauf, das zu gewinnen.
Ja, komm vorbei.
Darf ich mal eine ketzerische Frage stellen? Weil du gerade gesagt hast, ja, und dann hat das eine Team, da wurde gesponsert von Red Bull und jetzt wird es gesponsert von Cola. Liga. Okay. Ja, da bin ich ja immer so ein bisschen meh. Ja, das ist genauso wie bei meinem...
Meinst du, es ist austauschbar.
Das ist genauso wie bei meinem Sportstudio. Montags sponsert On die Sportklasse und Donnerstag sponsert Lululemon die Sportklasse. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wie stehst du dazu?
Muss ich gerade mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich glaube, was wir halt immer versuchen, um das eben schon sehr, sehr individuell zu gestalten, ist halt wirklich auch individuelle Sponsoring-Vereinbarungen zu treffen. Das heißt, es gibt so ein ganz kleines Grundpaket, ne? So, du hast irgendwie dann klar Logo auf der Pressewand oder so. Oder du hast halt eine Bande so oder ein L-Frame. Aber danach gucken wir uns halt wirklich an, was macht die Marke gerade, was ist bei denen gerade irgendwie, welche Produkte wollen die in den Fokus stellen, was haben die für, keine Ahnung, Drive-to-Store-Maßnahmen, die man mit denen entwickeln kann oder Tarife, die man, also ne, wir haben zum Beispiel gerade einem Energiekonzern gepitcht, dass sie mit uns einen eigenen Tarif entwickeln können mit der Eigenleague, so, wo man dann halt irgendwie nochmal von unserer Seite aus, was weiß ich, gibt es halt zu jedem abgeschlossenen Stromtarif ein Trikot oder sowas dazu, ne? Also, dass wir wirklich halt gucken, so, klar, natürlich kann man jetzt auch sagen, so, na gut, aber das kannst du ja dann mit dem anderen Stromkonzern auch machen, so, aber wir gucken halt schon immer so, was ist da bei denen gerade irgendwie aktuell, ja, für die wichtig, welche Produkte stellen die in den Fokus und versuchen halt eben nicht nur so dieses ganz klassische Awareness-Marketing zu machen und Brand-Marketing, sondern dann eben auch wirklich in die Conversion zu gehen und halt dann auch die Ziele, die dann die Unternehmen jeweils verfolgen, da eben gut zu konvertieren. So. Aber ich muss schon auch sagen, klar, ne, Mobilfunkvertrag ist ein Mobilfunkvertrag. Ihr habt ja auch bei euch Mobilfunkanbieter so. Da natürlich dann.
Frank auf die Eins.
Yes. Da natürlich dann rauszuarbeiten, so, wieso ist jetzt, der, also, ne, wenn wir jetzt irgendwie merken, es gibt irgendwie ein Interesse von einem anderen Sponsor, der in einer ähnlichen Branche aktiv ist, so, natürlich versuchen wir das dann irgendwie anzupassen. Aber du hast natürlich da auch ein Stück weit. Ja, also Austauschbarkeit nicht, aber natürlich in irgendeiner Form Ähnlichkeiten, also eine Bande ist halt eine Bande. Ne? Bei Coca-Cola zum Beispiel haben wir jetzt einen Coca-Cola Moment Room ins Leben gerufen, sowas hatte Red Bull davor halt nicht. Also Red Bull zum Beispiel hat unsere Spielerbänke gebrandet gehabt. Die hatten halt alles, was sich neben dem Spielfeld abgespielt hat mit Spielerbänken und Co. Da haben wir dann schon geguckt, dass wir das die Rechte jetzt nicht 1:1 dann vergeben, sondern wir haben halt gesagt, hey, es wäre doch irgendwie mega cool, so eine Chill-Out-Area zu haben mit einem Kicker und mit Kühlschränken und mit irgendwie Hockern, wo man sich irgendwie hinsetzen kann und in einem Bereich, wo dann wirklich auch nur Spieler und Teamheads Zugang haben, also was so ein bisschen so Creator-Bereich ist, dass dann dort halt eben mit Coca-Cola interagiert wird und dann dort eben auch native Story-Pieces entstehen zum Beispiel oder so.
Ich finde es
total cool.
Ich finde es ultra geil, genau, dass ihr dafür die Marken so eigene Experiences oder Möglichkeiten schafft, Mehrwert zu liefern. Könnte ich als Marke auch das Spiel mitprägen? Also könnte jetzt Red Bull oder Coca-Cola sagen, hey, ich möchte jetzt so einen Rulebreaker beispielsweise vorschlagen?
Ja? Ja, Nissan zum Beispiel hat den Nissan Rulebreaker bei uns. Und
fahren mit dem Auto ins Tor.
Nee, also tatsächlich, Nissan zum Beispiel hat bei uns das Pit-Branding. Das heißt, die sind halt super, super stark im Branding bei uns aktiv. Und die haben dann halt, ich glaube, A2 Rulebreaker haben sie. Das ist dann halt der Nissan Rulebreaker. Der heißt so, der wird auch so angesagt. Mhm. Das heißt, du hast auf der Audiospur, hast du halt dann...
Da passiert jetzt nichts.
Da fährt, glaube ich, ein Auto durchs Bild. Also im Sinne von im Stream selbst ist es eingeblendet und ist sozusagen auch mit einem Trainer. Und ne, der Trainer ist dann gebrandet und so. Aber ist, auf dem Spielfeld ist es jetzt nicht so, dass da jetzt ein Auto vorfährt und Bälle schießt.
Das wäre ja richtig geil, würde übers Tor dann so eine Wand runterfahren und dann müsste man, es wäre so ein kleines Loch wie so ein Autofenster, was runtergedingst ist, wisst ihr? Mm.
Voll,
dann müsstest du durchs schießen.
Ja, aber man könnte ja schon, also ich weiß es nicht genau, wo Nissan als Marke hin will und so, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, kann man das BMW anschaue, Freude, ich würde mich als BMW fragen, ist ja geil, wenn ich diesen Rulebreaker sponsern kann, aber wie kriege ich Freude jetzt als Rule in dieses Spiel rein?
Ja.
Keine Ahnung, kommen dann nochmal irgendwelche Cheerleaders dann in der Szene raus? Sowas wäre möglich. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, komplett. Ja. Also wir sind da echt mega, mega offen. Coca-Cola hat zum Beispiel mit Powerade, Pause ist Power. Das heißt, immer wenn wenn Spielpause ist, dann ist das zum Beispiel auch gebrandet und hat dann auch Lichteffekte in der Halle. Ne? Powerade ist ja so blau-weiß. Das heißt, dann wird das Hallenlicht halt blau in der Zeit. Solche Geschichten. Das Einzige, was wir halt eben nicht wollen, ist alles, was sich halt nicht mehr so nativ anfühlt, sondern es muss halt irgendwie was sein, was genau cool ist, was irgendwie lustig aussieht oder was in irgendeiner Form halt einen Mehrwert liefert und nicht nur so dieses klassische in your face, keine Ahnung.
Kauf dir jetzt eine Coca-Cola in der Pause.
Oder ne, irgendwelche Clips, die wir da irgendwie versuchen einzublenden oder so. So das machen wir nicht.
Nee. Ja. Also ultra spannend. Lass noch mal kurz über Ziele, Vermarktung sprechen.
Ja.
Und Social auch, wie das da reinkommt. Du meintest eben Markenbekanntheit, hattest du eben kurz gedroppt im Rahmen von der Tour. Was ist gerade so, wie guckst du gerade auf, was ist so deine Kernaufgabe gerade? Ihr wollt wahrscheinlich wachsen, ihr wollt mehr Neukunden gewinnen, du sagst Markenbekanntheit. Lass uns da mal kurz in deinen Kopf reinschauen, wie du es gerade strukturierst und was auch dann die Maßnahmen sind dafür.
Ja, also ich glaube, was halt super wichtig zu verstehen ist, wir sind noch ein mega junges Unternehmen. Ne? Es gibt uns seit anderthalb Jahren.
Das ist ja insane.
Echt krass, ja.
Wie viele Leute arbeiten da?
Das ist auch spannend, weil wir wirklich gerade gewachsen sind durch diesen ganzen Investoren-Case. Also wir haben durch das Investment nochmal echt viele Menschen eingestellt und vorher waren sehr viele Menschen aus diesen drei Gründungsgesellschaften entsandt und haben sozusagen neben ihren eigentlichen Jobs dann eben auch noch die Icon League mit aufgebaut, was auch einfach crazy war. Also ganz, ganz, ganz viele mega, mega spannende Menschen, die da mitgearbeitet haben und das auch immer noch machen. Aber eben mittlerweile wird versucht, das eben auch mehr in der Liga stattfinden zu lassen. Und da wurden gerade nochmal irgendwie 20 Leute eingestellt. Also wir sind jetzt bei, ich glaube, 35 Festangestellten oder so. Auch eine spannende Aufgabe, so viele Leute anzuborden in der laufenden Saison und zu einem bestehenden Team, was eben kleiner war als die Menschen, die jetzt alle nochmal dazugekommen sind. Also da ist echt gerade sehr viel im Wandel und sehr, sehr, also super schnell, sehr dynamisch. Wachstum ist halt klar, also ist natürlich in so einer Phase total wichtig, ne? Und vor allen Dingen auch so eine gewisse Stabilität da reinzukriegen. Also wir sind natürlich immer noch dabei oder damit beschäftigt, auch das Produkt weiterzuentwickeln und da auch Änderungen vorzunehmen. Wir haben zum Beispiel auch zwischen Season 2 und 3 nochmal so ein paar Spieländerungen, also Spielregelwerk geändert und das nochmal vorgenommen. Und jetzt geht es halt vor allen Dingen darum, genau, wie kriegst du das halt auf gute, finanziell auch auf gute Beine gestellt, dass es eben dann auch, irgendwann wirst du ja auch nicht mehr auf Investorengelder angewiesen sein, sondern eben auf guten eigenen Beinen stehen. Und für uns ist super wichtig, dass wir die Sponsoren, die wir jetzt auch schon gewonnen haben, eben auch halten. Also das ist, glaube ich, auch ein super wichtiges Zeichen im Markt, wenn du zeigen kannst, da ist jemand, der auch mal verlängert.
Ja, voll.
und der oder ein Unternehmen, was so zufrieden ist mit dem Deal, dass es eben eine langfristige Zusammenarbeit ist und nicht so einen, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Das ist halt auch eine super große Herausforderung für mich oder für uns, für das ganze Business Development und Sales Team, dass wir eben das im Endeffekt, was ich hier gerade mache, nämlich zu erklären, was ist das für eine Liga, was ist das für ein Produkt, wie funktioniert das? Das machen wir ja jeden Tag in den Gesprächen mit sämtlichen CMOs Deutschlands. Ne? Also die sind ja alle höchstens dadurch, dass sie vielleicht Söhne in dem Alter haben oder Töchter, da in irgendeiner Form damit verbunden. Ansonsten musst du das sehr, sehr oft erklären. Und mein Wunsch für die Zukunft ist ja auch einfach, dass eben das als ja sinnige Art, diese junge Zielgruppe zu erreichen, anerkannt wird und da langfristig rein investiert wird und es nicht so ist, dass halt eben, und ich habe vorher selbst im Konzern gearbeitet, deswegen weiß ich, dass es sehr oft diese Dynamik sein kann, ah, da entsteht was Cooles Neues, lass uns das doch mal ausprobieren und dann hast du so eine Art Testcase, sage ich mal, und dann probierst du da mal so ein bisschen rum. Deswegen, ich glaube, so die ja Partnerschaften zu finden, wo wirklich auch Partner langfristig daran interessiert sind, sowas zusammen aufzubauen und über mehrere Jahre da auch reingehen. Das ist halt für uns der allercoolste Case und da haben wir, glaube ich, auch echt schon sehr, sehr coole Partner gefunden. Auch einige, die jetzt mit uns verlängern werden und da soll es so ein bisschen hingehen. Und ansonsten, ja, das, was wir gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, Markenbekanntheit erhöhen, beziehungsweise eben auch das Ganze auch da unabhängig von handelnden Personen zu verankern, ist, glaube ich, super wichtig. Und im Endeffekt, also mir wäre schon lieb, wenn wir in ein, zwei Jahren nicht mehr an dem Punkt wären, dass alle Eltern fragen, hey, was ist denn das? sondern dass das eben so breit bekannt ist, dass man schon versteht, dass es vielleicht ein junges Produkt ist, für eine junge Zielgruppe, aber durchaus eben auch was, deswegen auch der Deal mit Sport 1, was man vielleicht auch sich anschauen kann, wenn man ein bisschen älter ist und trotzdem Spaß an Fußball hat.
Also wenn irgendjemand von KitKat dieses Podcast hört, dann müssen die Pause sponsern. Ja, sorry, es liegt so auf der Hand.
Ja, stimmt, ja. Ja. Okay, ja, ja, gut. Also Partnerschafts, Education rund um das Konzept und Bekanntheit. Ja. So, ne, als ganz grob zusammengefasst. Was sind eure Reichweiten gerade auf Twitch und so? Also wie viele Leute gucken? Du meintest 2000 Leute vor Ort, wo ich sagen würde, ja, das ist noch überschaubar, wenn ich jetzt CMO wäre. Was sind denn die digitalen Reichweiten?
Also wir haben das momentan weisen wir das aus, Twitch und Sport 1 kombiniert.
Da und Sport 1 läuft auch komplett digital oder läuft das auch im Fernsehen?
Nee, das läuft im Free-TV.
Okay.
Sowohl 6 Stunden Livestream.
Im Free-TV, 6 Stunden Livestream.
Ja, aber Clean-Feed und dann sozusagen selbst, also Sport 1 kommentiert das dann nochmal mit eigenen Kommentatoren und hat sozusagen unseren Clean-Feed, den sie redaktionell nochmal für ihre Zielgruppe aufarbeiten. Und da kannst du so sagen, an einem Matchday im Schnitt sind das ungefähr so 1,5 Millionen Menschen, die da, also Unique User.
Das finde ich viel.
Ja.
Das finde ich auch ordentlich.
Ja. Und so Views auf Twitch, beziehungsweise auch in Kombination mit Sport 1, sind so um die 3 Millionen. Bisschen mehr.
Okay. Aber das heißt, das ist jetzt Matchday, das ist quasi ein Tag in der Woche.
Genau.
Aber ihr habt daraus, das ist euer Centerpiece, verstehe ich, ne, auf Twitch, dieser Matchday, die 1,5 plus 3, also im Endeffekt 4,5?
Nee, nein. Also das eine sind Unique User und das andere sind Views.
Yes. Ah ja, okay.
Das
okay,
ist bitte. Halt, Views gut. Ist halt so ein bisschen so die KPI, die auf Twitch halt mit am spannendsten ist. Das ist im Endeffekt Brutto-Views,
okay.
Ja. Ne? Also, genau, ich weiß gar nicht genau, ab wann die das zählen. Da hat ja jede Plattform so ein bisschen unterschiedliche Metriken oder Methodiken. Aber ja, das ist so der Matchday Average.
Ja. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die 18, was meinst du eben, 18 bis 24-Jährigen in Deutschland sind, aber ich weiß, wie viele das sind. Aber ihr habt ja eine relativ hohe Zielgruppendurchdringung für so ein junges Produkt, würde ich jetzt mal reinschätzen.
Ja,
ne? Und dann ist das ja nur ein Tag. Ihr habt ja dann über die Woche 15
Spieltage pro Saison, ja, 30 Tage im Jahr.
Ja, und wahrscheinlich jeden Tag Content, oder nicht? Also ihr habt doch, ihr habt doch wahrscheinlich dieses Spiel, dann macht ihr doch jeden Tag Content, sei es Highlights, sei es diese verrückten Momente zu klippen, oder? Wie habt ihr euch da aufgestellt? Also was sind da so Formate, die ihr spielt, die gut funktionieren?
Also eigentlich, was ist eure Social-Strategie?
Ja. Also unsere Social-Strategie kann man, glaube ich, gut zusammenfassen mit mehr ist mehr.
All in, ja.
Leute, das ist das Learning aus dem Podcast. Mehr ist mehr.
Wir gehen da ziemlich all in. Also tatsächlich mit einem kleinen Team, das finde ich ja auch sehr spannend zu sehen. Also ich hatte ja vorher ein Social-Media-Team mit 60 Mitarbeitenden.
60? Du warst vorher bei RTL,
ja.
Ne? Ja.
60? Unser Team jetzt bei der Icon League sind 4 Personen.
Und welches Team war produktiver?
Das ist eine gemeine Frage, weil wir haben natürlich bei RTL ganz, ganz viele Kanäle betreut. Und bei der Icon League sind es 4 Kanäle, die, ich glaube, 1,5 Millionen Follower insgesamt haben.
Was genau macht dieses Team? Filmt dieses Team auch? Schneidet dieses Team aus? Denkt das Team sich auch? Schreibt es die Copies? Was genau fällt in euren Aufgabenbereich?
Die redaktionelle Betreuung der Kanäle. Also da ist dann sowas wie, ich mache aus einem Foto einen Karussell-Post und eine Caption und so. Das ist da schon dabei, sag ich mal. Was aber nicht dabei ist, ist das ganze Filmen. Und da wird es auch echt, also da haben wir nochmal richtig, richtig viel produktionellen Support an den Spieltagen selbst. Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, die uns da betreut, beziehungsweise einer Produktionsfirma, die Social First sozusagen agiert und für uns zum Teil mit 3 Kameramännern, das sind fast alles Männer, deswegen Kameramännern, vor Ort.
Spaß.
Die da vor Ort eben Content generieren. Und ich, das Videomaterial, was wir haben, das reicht dann auch sehr gut für die Off-Season, sag ich mal. Also da ist wirklich echt stundenweise dann Material verfügbar. Und mit denen besprechen wir dann eben so einen Produktionstag, ne? Welche Pieces sollen gedreht werden, welche Talents sind vor Ort, wann kann man die sich abgreifen, was kann man mit denen genau für Formate machen. Und haben dann auch an den Spieltagen selbst einen Social Media Host und einen TikTok-Produzenten, der sowohl Videos produziert als auch cuttet. Also der macht nur TikTok. Auch ein super junger Typ. Der
zusätzlich zu diesen 3 Kameramännern.
Ja, und zu den, also wir sind an den Spieltagen selbst bestimmt nur für Social 10 bis 12 Personen. Aber das sind halt dann nur die Spieltage, ne? Deswegen, das Kernteam ist deutlich kleiner. Und die sorgen sozusagen dafür, dass alles, was an Inhalten produziert wird an den Spieltagen selbst, dann eben verpackt wird und richtig ausgespielt wird zum richtigen Moment auf den richtigen Plattformen. Und die steuern im Endeffekt die Bespielung der Plattform. Und das ist dann mit mindestens einem Post pro Tag auf allen Plattformen. Also YouTube vielleicht so ein bisschen ausgenommen, Twitch natürlich dann jeweils nur zu den Livestreams, aber auf TikTok und Instagram.
Und was macht ihr so für Content? Also auch für alle HörerInnen, die jetzt nicht natürlich hier auf Pause drücken und TikTok aufmachen.
Gleich mal nachschauen.
Also sind das eher Entertainment-Formate? Sagt ihr nach jedem Format, hey, und jetzt am 3.3. ist wieder unser neuer Spieltag? Oder also was ist das? Klar, ihr wollt im Endeffekt natürlich die Leute dann an einem Spieltag auch in den Livestream bekommen. Mhm. Aber was ist eure Content-Strategie? Also was für Formate habt ihr da? Wie geht ihr davor?
Also ich glaube, am allerwenigsten geht es uns darum, die Leute in den Livestream zu bringen. Also das ist natürlich, cool. Also ich würde sagen, das machen die dann schon, weil was wir versuchen, ist, glaube ich, einfach nur, also Stichwort Hype. Ne? Also alles, was irgendwie gerade Hype erzeugen könnte oder gehypt ist, so, gerade auch an Personenmarken, versuchen wir halt in irgendeiner Form in Kontakt zu bringen mit unserem Produkt, mit unserer Marke. Und wir hatten zum Beispiel in Hamburg.
Hamburg!
Jesus und 187 Straßenbande.
Ah, ja. Einlauf. Witzig, okay.
Das ist dann auch, also die kommen dann halt vorbei, weil die Bock haben, vorbeizukommen. Und das ist aber einer unserer, also das in der Nachverwertung war einer unserer bestperformsten Clips diese Saison. Einfach weil das halt, glaube ich, so diese Kombi aus, da steht halt Jesus in einem DNA-Trikot, also in einem Trikot von einer Mannschaft, die man vielleicht, also im Fußballtrikot, so ist ja erstmal ein anderes Bild, so, dann ist der irgendwie in einem anderen Kontext, steht da halt auf dem Fußballfeld, so, allein das erzeugt ja schon Aufmerksamkeit, ne? Und so kannst du eigentlich sagen, so die großen Erfolge auf Social feiern wir auf jeden Fall mit Gästen, mit Gastspielern oder mit auch mit Profifußballern, die zum Beispiel vorbeikommen und mit denen wir dann so ganz klassische so Top 5 oder ne, so diese klassischen Formate machen. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und dann hast du immer mal wieder ein tolles Tor oder in irgendeiner Form Nachverwertung, aber eigentlich ist das meiste davon wirklich eigens produzierter Content mit Talents.
Also dann so Challenges, Interviews.
Ja.
Okay.
Genau, cool. So diese klassischen Formate. Plus, was auch echt gut funktioniert, sind die Partnerformate, die wir entwickelt haben. Also zum Beispiel haben wir mit Philips eine Frage der Woche. Und das ist dann halt Philips gebrandet und es ist die Philips-Frage der Woche. Aber es ist halt eine Frage, die halt irgendwie gerade Fußball-Deutschland interessiert. So.
Ja, cool.
Oder die für uns als Liga gerade irgendwie total spannend ist. Wer kommt ins Finale? Keine Ahnung. Und dann werden halt verschiedene Leute dazu befragt und das funktioniert zum Beispiel auch mega gut.
Cool.
Nice.
Es fühlt sich so an, als würden wir erst seit 20 Minuten schnacken, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen,
ja,
weil ich habe ja auch noch 3 Abschlussfragen.
Ah.
Ja, und zwar, ich fange mal an mit der ersten. Wie benutzt du aktuell KI?
Also ich persönlich benutze das so ein Stück weit als Sparringspartner, um immer mal wieder auf ein paar neue Ideen zu kommen. Aber ich glaube, dass es mein Team zum Beispiel deutlich stärker nutzt als ich. Also auch gerade so für Pitches oder für, ne, um mal schnell was zu visualisieren, meine Idee irgendwie, keine Ahnung, eine Aktivierungsfläche zum Finale oder so. Bei sowas nutzen wir dann KI recht viel, um da eben mal so eine Idee zu Papier zu bringen, die ein bisschen nach was aussieht.
Cool. Makes sense. Cool.
Ja, mehr Speed. Macht Sinn.
Macht Sinn. Was ist denn das Coolste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Das kann ein Creator-Kanal sein, das kann einfach ein Post sein, eine Kampagne, ein Brand-Profil.
Ich bin sehr, sehr großer Fan von dem Opa Werner.
Geil.
Finde ich auch sehr cool, was das mittlerweile so für eine Eigendynamik entwickelt hat und wie Lidl da auch mit draufgesprungen ist und überhaupt diese.
Lidl. Penny.
Nee, finde ich sehr, sehr cool, wie die das irgendwie auch sich da so diese Social-Momente raussuchen und das bei sich dann auch wiederum mit Produkten verknüpfen und so. Haben wir uns vor kurzem auch mal genauer angeschaut, fand ich sehr, sehr spannend.
Die sind halt auch einfach fucking fast.
Ja,
und
voll.
Das ist echt cool. Ja. Fun Fact, ich habe den letztens am Kölner Hauptbahnhof getroffen.
Ah, lustig.
Mit einem Matcha Latte in der Hand.
Nein.
Und so 2 so 16-jährigen Dudes, die ihm da mit dem iPhone 85 abgeshootet haben. Und der kleine Ope da wirklich so vorm Kölner Dom mit seinem kleinen Matschi. Das war total süß.
Hast du das Video danach auch gesehen eigentlich? Ich habe es nämlich danach gesehen.
Das ich habe das nicht gesehen.
Moment, ich schick's dir mal. Ja, lustig.
Schick mir das mal.
Nee, ich bin insgesamt großer Fan von älteren Creatoren, sag ich mal.
Ja, ja.
Also gerne auch so Ü60 oder so. Ich finde, die haben irgendwie nochmal auf Social Media was ganz Neues beizutragen, so mit ihrem
Voll.
Mit ihren Lebenseinstellungen und Co.
Weisheiten, ne?
Mag ich gerne, ja.
Ja, ich auch. Ich muss auch immer heulen, gefühlt. Also wenn dann so sentimentale Geschichten erzählt werden oder so, dann bin ich immer...
Ja, oder auch so Ü60-Ladies, die dann da irgendwie so ihren Style nochmal präsentieren und sich dann da stylen und so.
Ich werde diesen Tag in meinem Outfit rocken.
Ja, finde ich cool.
Ja, cool.
Letzte Frage. Wer soll nach dir auf diesem grauen Berliner Stuhl sitzen?
Hattet ihr Dario schon mal da von Lidl? Sonst würde ich euch empfehlen, holt doch den mal rein.
Ja, wenn ja. er sich traut, wenn er sehr traut. Gerne, sehr gerne. Also wir waren schon ein paar Mal in Kontakt, bevor er noch beim Wettbewerb war. aber es ist ein sehr guter Call. Ja. Ich gebe da nicht auf, ja. Let's do it.
Ein paar Insights rausquetschen.
Ja, perfekt. Ja. Wir hauen ihn an. Das
hey,
ist eine tolle
Idee.
Hey,
das hat richtig viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Und wir schnacken noch mal in einem Jahr. Mal gucken, wie es dann aussieht.
Machen wir.
Cool.
Danke.
Danke.
Ciao.
Euch.
Ciao, ciao.
Herzlich willkommen zur Werbepause. Und diesmal sage ich fuck, weil ich habe mich soeben verliebt in den kleinen Rico. Rico ist ein orangener American Staffordshire Terrier. Er wurde gefunden. Er ist super freundlich. Er ist verschmust. Er sucht die Nähe zu Menschen. Er versteht sich mit anderen Hunden. Er kann auch in Stadtfeld vermittelt werden. Das Einzige, was eben wirklich wichtig ist, ist, dass man eine ausdrückliche Erlaubnis des Vermieters vorliegen hat, weil ja der American Staffordshire Terrier unter die Listenhunde gehört. Also ein ganz, ganz, ganz großes Feini. Den würde ich sofort nehmen. Pascal, da haben wir jetzt gleich vielleicht noch ein Gespräch drüber.
Ja, aber selbst ich muss sagen, mit meiner kritischen Stimme, der sieht wirklich, wirklich cute aus. Ja, sieht echt cute aus. Ist auch ein cooler Name, Rico, finde ich.
Rico, ja.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder ganz, ganz doll gefreut, dass ihr am Start wart. Ich fand es eine spannende Folge. Ich finde es immer geil, wenn Leute neue Produkte, neue Innovationen, neue Ideen an den Start bringen, die vor allem so am Zeitgeist sind und zwischen so vielen Welten jonglieren. Also ganz, ganz spannendes Thema. Hab super viel gelernt. Wenn euch auch so ist, dann teilt das doch gerne auf Slack, auf Teams mit euren Kollegen und Kolleginnen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr spannende Gäste können wir reinholen und mehr über Social Media lernen. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Berlin.